Ah, ich bin drauf. Okay. Gut. Einen wunderschönen guten Tag. Vielen, vielen herzlichen Dank für zahlreiches Erscheinen. Mein Name ist Jochen Prümper. Kann man mich auch in den letzten Reihen gut verstehen? Geht das so von der Akustik her? Wunderbar. Ja, mir kommt die Freude und Ehre zuteil, den Keynote zu halten zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, von der Nachsorge zur Prävention. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Hochschullehrer für Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der HTW Berlin. Welche Projekte bewegen mich aktuell? Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie betreiben wir das Projekt Youthtree, ein Projekt, welches sich damit beschäftigt, inwieweit neue Technologien, mobile Endgeräte ergonomisch zu gestalten sind und Einfluss auf die Arbeits- und Organisationsgestaltung haben. Ein zweites Projekt, ESF gefördert mit dem Namen BEMnetz, ist ein transnationales Projekt Oberösterreich, Bayern. Hier untersuchen wir vor dem Hintergrund des SGB IX in Deutschland, also im Sozialgesetzbuch, wie betriebliches Eingliederungsmanagement in jeweils 8 Betrieben in Bayern und in Oberösterreich laufen. Wir knüpfen ja ein Netzwerk von 16 Betrieben, die sich austauschen zu dem Thema, was können wir lernen zum Thema betriebliches Eingliederungsmanagement. Ein neues Projekt, gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung, Dive In, beschäftigt sich mit Vielfalt in Betrieb und Verwaltung, also Managing Diversity ist hier das Stichwort. Darüber hinaus führen wir seit vielen Jahren in Betrieben, im öffentlichen Dienst, Gefährdungsbeurteilungen durch, insbesondere zum Thema psychische Belastung, Beanspruchung vor dem Hintergrund des Arbeitsschutzgesetzes. Und was ich Ihnen heute vorstellen darf, ist eine Studie, die wir zusammen gemacht haben mit Spring Messemanagement, nämlich eine Trendstudie, betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir haben mit einem Rücklauf von über 500 befragten Personalern, Betriebsräten, Führungskräften in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Frage gestellt, wo steht BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, heute, wo geht die Reise hin? Mein Vortrag ist recht straightforward gegliedert, zum Einstieg eine kurze historische Entwicklung, Arbeitsunfähigkeit, Frühberentung und Krankheitsarten im Wandel. Eine individuelle Spurensuche, woran liegt es, dass sich die Veränderungen, so wie wir sie beobachten können, sich entwickelt haben. Dann werde ich auf die konkrete Studie eingehen. Zusammenfassung, Fazit. Zum Einstieg eine Statistik, die einmal die Arbeitsunfähigkeitsentwicklung von 1978 bis 2012 skizziert aus dem BKK-Gesundheitsreport. Und hier sehen wir, dass nach langen Zeiten einer immer besser werdenden Arbeitsunfähigkeit. Im Jahre 2006 lagen wir bei 12,8 AU-Tagen im Durchschnitt. Wir einen sukzessiven Anstieg der AU-Tage zu verzeichnen haben. Allein 2012 stieg der Krankenstand der BKK-Pflichtmitglieder erneut um 0,3 Tage an. Was steckt dahinter? Durch welche Krankheitsarten wird dieses Thema befeuert? Ich habe für Sie einmal die aktuell zur Verfügung stehenden Daten der Deutschen Rentenversicherung ausgewertet. Und hier sieht man auf dieser Grafik, wie sich die Frühberentungen im Laufe der rund letzten 20 Jahre, 1993 bis 2012, entwickelt haben. Zwei Dinge sind auffällig. Anfang der 90er Jahre waren noch 30% der Frühberentungen auf Muskel-Skelett-Beschwerden zurückzuführen. Das sind heute weniger als 15%. Im Gegenzug haben wir eine andere Entwicklung. 1993 gerade mal 15% Frühberentungen aufgrund von psychischen Beschwerden. Mittlerweile sind es 42%. Frühberentungen aufgrund von psychischen Erkrankungen stellen heute die mit Abstand häufigste Ursache dar. Wenn ich so die Frage stelle, Frühberentungen, was ist das denn für jemand, der Frührentner wird? So bekomme ich in 90% der Fälle die Antwort, naja, das sind halt Beschäftigte, die 2-3 Jahre früher in Rente gehen. Weit gefehlt, wie zum Beispiel die Süddeutsche in einem Bericht im Januar berichtete. Depressionen und andere psychische Leiden bedeuten jedes Jahr für Zehntausende Arbeitnehmer das berufliche Aus, Tendenz steigend. Dabei könnte vielen Erkrankten geholfen werden. Im Durchschnitt waren die früh verrenteten Versicherten 49 Jahre alt. Ihre Erwerbsminderungsrente lag bei durchschnittlich rund 600 Euro im Monat. Wenn wir uns die Krankengeldtage anschauen, dann wird deutlich, dass zwei Themen den Menschen und den Betrieben wehtun. Das sind zum einen Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und das sind zum anderen psychische Störungen. Die beiden Krankheiten zusammen machen mehr, provozieren mehr als die Hälfte der Krankengeldtage in den Betrieben. Ja, wir haben mehr Krankheitsfälle aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Aber rapide ansteigend ist im Krankheitsfall psychische Störung die Anzahl der AU-Tage. Nach einem aktuellen Bericht der BKK haben wir mittlerweile fast 40 AU-Tage im Durchschnitt bei psychischen Störungen. Muskel-Skelett-Erkrankungen liegen gerade mal bei der Hälfte. Und das als besonders Schmankerl, nur 4% der AU-Fälle, also Langzeit-AU-Fälle mit über 6 Wochen Dauer, SGB-IX, Langzeiterkrankungen hier als Stichwort, sind für knapp die Hälfte der Fehlzeiten verantwortlich. Eins und eins zusammengezählt ist klar, wohin die Reise geht. Wir werden in den Betrieben immer mehr Langzeiterkrankungen vorfinden, die aufgrund von psychischen Störungen zustande kommen. Und wir müssen uns die Frage stellen, und ich versuche darauf auch Antworten zu finden, sind die Betriebe dafür gerüstet? Sehr anschaulich, je nachdem, welche Krankenkassenstatistiken man sich anschaut, gibt es ja kleine Abweichungen, AOK, BKK, TK, je nachdem. Also sehr anschaulich ist aber die Grafik der Technikerkrankenkasse aus dem aktuellen Gesundheitsreport. Hier sehen wir sehr schön, und die TK hat einmal die Krankheitsarten bei 2000 auf 100% gesetzt und sich dann die relativen Veränderungen angeschaut, wie ab 2006 explosionsartig psychische und Verhaltensstörungen nach oben schnellen. Andere Krankheiten bleiben mehr oder weniger um die Basislinie verteilt. Was sind nun die Ursachen für diese Entwicklung? Eine sehr subjektiver Versuch, einmal ganzheitlich die verschiedenen Quellen zu beleuchten. Der Pfeil soll deutlich machen, wir haben oben sicherlich gesellschaftliche Einflüsse. Und im unteren Teil, da wird es für uns als betriebliche Praktiker spannend, ist der Bereich, wo wir uns in Betrieben im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements die Frage stellen müssen, was können wir tun? Sicherlich soziologische, gesellschaftliche Aspekte, Anonymisierung, Individualisierung, sicherlich soziokulturelle Aspekte, Enttabuisierung des Begriffes psychische Beschwerden, aber auch Schaffung helfender Begriffsbrücken. Die vorletzte Apothekenumschau berichtete noch über Burnout und vielleicht kennen Sie noch den Begriff Morbus Mohl. Mohl hat seinerzeit das Gesundheitsmagazin Praxis moderiert und all die Krankheiten, die im Gesundheitsmagazin Praxis berichtet wurden, liefen am nächsten Tag in den Praxen auf. Morbus Mohl wurde dort als Kunstbegriff geschaffen. Sicherlich auch und hoffentlich auch medizinpsychologische Aspekte, gestiegene Professionalisierung und Diagnostik der Ärzte, Psychiater und Psychologen. Möglicherweise auch konjunkturelle Aspekte im Sinne von Beschäftigungsgrad als Maßstab für Absentismus und Präsentismus. Nicht zu verleugnen sind demografische Aspekte. Wir wissen, dass psychische Erkrankungen alterskorreliert sind. Beschäftigte im Alter von 55 weisen doppelt so viele AU-Tage aufgrund von psychischen Erkrankungen auf wie Beschäftigte um das Alter 25 herum. Wir haben eine Verringerung des Potenzials an Erwerbspersonen, das außerdem deutlich älter wird. Dieses Thema psychische Erkrankung wird uns alleine von dem Hintergrund der Demografie immer mehr einholen. Möglicherweise auch und weitestgehend noch unerforscht das Thema soziotechnische Aspekte. Zunahme mobiler Bildschirmarbeit, ständige Erreichbarkeit. Wir müssen uns fragen, große Freiheit oder elektronische Fessel, wenn die Möglichkeit besteht, rund um die Uhr zu arbeiten und auch viele Unternehmen, gerade Global Player, erwarten, von ihren Beschäftigten ständig erreichbar zu sein. Sie sehen, ich bin in dieser Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit immer mehr in die betriebliche Praxis hineingegangen. Demografie kann ich teilweise beeinflussen, Einführung von neuen Technologien sicherlich. Und jetzt kommen wir zum Kern, nämlich das sind Belastungen und Ressourcen in der Arbeitswelt. Es gibt mehrere Längsschnittstudien, besonders hervorzuheben ist die vom Landesinstitut Nordrhein-Westfalen, die in mehreren Abschnitten, im Abstand von 4 bis 5 Jahren geschaut hat, wie verändern sich Belastungen in der Arbeitswelt, und die Ergebnisse sind eindeutig. Immer mehr Zeitdruck, immer mehr Verantwortung, immer mehr Arbeitsmenge und immer mehr Arbeitsverdichtung. Das sind möglicherweise auch hier Aspekte, die vor dem Hintergrund des Wettbewerbsdrucks in den Betrieben nicht immer optimiert werden können. Aber wo Betriebe die Möglichkeit haben, etwas entgegenzusetzen, das ist im Bereich Ressourcen. Wir wissen aus vielen arbeitspsychologischen Studien, Belastungen alleine sind es nicht, die krank machen. Das ist das Missverhältnis von hohen Belastungen und niedrigen Ressourcen. Und an diese Stellschraube müssen wir mehr ran. Soziales Miteinander, Führungsverhalten, eine ganz entscheidende Stellschraube, Handlungsspielräume oder Gratifikation. Wenn wir heute den Begriff Burnout lesen in der Zeitung, dann ist das in meinen Augen nichts anderes als die Auswirkung einer Gratifikationskrise, hohe Leistungsbereitschaft von Beschäftigten im Missverhältnis stehen mit dementsprechenden Belohnungen. Und damit meine ich nicht nur monetärer Art. Wie können wir nun in den Betrieben dieses Thema angehen? Belastungen der Arbeitswelt, Ressourcen in der Arbeitswelt. Wenn wir diese beiden Themen uns anschauen, sind wir im Kernpunkt des betrieblichen Gesundheitsmanagements, welches aus 3 Säulen besteht. Das ist zum einen das Thema Arbeitsschutz. Arbeitgeberpflicht, Arbeitnehmerpflicht, arbeitsrechtlich im § 5 Arbeitsschutzgesetz die Verpflichtung seit 1996 von Unternehmen, sogenannte Gefährdungsbeurteilungen auch zum Thema psychische Belastungen durchzuführen. Ende letzten Jahres gab es eine Novellierung des Arbeitsschutzgesetzes, welches dort nochmal explizit darauf hingewiesen hat. Dann haben wir den 2. Block, betriebliches Eingliederungsmanagement, BEM, vor dem Hintergrund SGB IX, die Verpflichtung von Arbeitgebern bei Beschäftigten, die länger als 6 Wochen krank sind, ein sogenanntes BEM anzubieten, freiwillig für den Arbeitnehmer. Und als 3. Säule die betriebliche Gesundheitsförderung, all die Dinge, die unabhängig von der gesetzlichen Verpflichtung gemacht werden können. Stichworte wie Verhaltens- und Verhältnisprävention, ich komme nachher darauf zu sprechen, sind hier angesiedelt. Vor diesem theoretischen, konzeptionellen Hintergrund haben wir unsere Studie aufgebaut. Wir, das war Stefanie Hornung von Springmesse Management, Janina Zinke, eine Masterstudentin von der Humboldt, mein Kollege Jens Nachtwey von der Hochschule für Angewandtes Management und ich von der HTW. Insgesamt haben wir Antworten bekommen von 556 Befragten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im November in unserer quantitativen Studie. Wir haben nachher, wie Sie sehen werden, noch eine qualitative Studie folgen lassen. Die meisten Antworten haben wir bekommen von Personalmanagern, von Führungskräften, von externen Beratern. Es war Industrie, Dienstleistung und Verwaltung stark vertreten. Der Median der Unternehmensgröße lag bei 400, das heißt 50% waren kleiner, 50% waren größer als 400 Beschäftigte. Unsere Befragten wiesen dem Thema eine hohe Professionalität aus. Über 61% gaben an, mit dem Thema BGM eng vertraut zu sein, befassten sich seit rund 4 Jahren mit dem Thema. Und über 43% der Organisationen hatten auch einen offiziell beauftragten Verantwortlichen für BGM. Im Anschluss an diese quantitative Studie haben wir noch 53 telefonische Interviews durchgeführt vom Personalmanagern bis hin zu engagierten Mitarbeitern im BGM, um noch etwas statistisches Fleisch an dieses statistische Skelett zu bekommen. Mittlerweile gibt es 2 Publikationen zu dieser Studie. Weitere werden folgen. Die erste Publikation vor rund 3 Wochen im Personalmagazin mit der Überschrift „Das Ziel wird langsam deutlich". Dort können Sie weiteres nachlesen. Oder im Personalmanager einer österreichischen Zeitschrift im Bereich Personal, in dem wir einmal verglichen haben, Gesundheitsmanagement in Deutschland und Österreich. Auch sehr spannend, kann ich heute nicht darauf eingehen, aber interessant, wie die beiden Länder sich unterscheiden und doch wieder sehr ähnlich sind. Kommen wir zu den Ergebnissen. Eine Einstiegsfrage war: Wird in Ihrem Unternehmen ein betriebliches Gesundheitsmanagement tatsächlich durchgeführt? 43% unserer Befragten sagten ja, 22% sagten nicht geplant und immerhin 29% sagten nein, allerdings wir sind in der Planung. Wir können also festhalten, dass von unseren befragten Unternehmen weniger als die Hälfte der befragten Unternehmen sich professionell tatsächlich mit BGM beschäftigt. Die folgenden Daten, die ich Ihnen jetzt zeige, beziehen sich ausschließlich auf Antworten dieser 242 Organisationen, also dieser 43%, die sich damit beschäftigen. Sie erfahren jetzt also, was in Unternehmen passiert, die sich schon mit BGM beschäftigen. Das heißt aber auch, dass Sie all die Ergebnisse mal rund um die Hälfte noch mal reduzieren müssen in manchen Fällen, wenn es darum geht, einen repräsentativen Überblick zu bekommen, was überhaupt passiert. Also Ergebnisse nur von Unternehmen, die sich auch tatsächlich mit BGM beschäftigen. Von wem wurde die Einführung des BGM in Ihrem Unternehmen angeregt? Und hier die Top 3, die Hauptinitiative geht von der Personalabteilung aus. Dann Management, dann Betriebs- und Personalrat. Aber in erster Linie hat die Personalabteilung das Thema für sich entdeckt. Insofern denke ich, dass sie auf einer Messe sich rund um das Thema Personal beschäftigt, mit dem Thema auch die richtigen Ansprechpartner haben. Aus welchen Gründen wurde in Ihrem Unternehmen BGM eingeführt? Wir haben immer mehrere Gründe angegeben. Ich zeige Ihnen jetzt immer die Hauptmotive. Und das hat mich persönlich sehr gefreut, wenn ich diese persönliche Anmerkung an der Stelle mir erlauben darf. An erster Stelle steht tatsächlich Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter. Also wirklich BGM unter Förderungsgesichtspunkten. Ich denke, das ist ein gutes Signal. An zweiter Stelle und etwas abgeschlagen, Reduzierung von Fehlzeiten und dann Motivation bzw. Wertschätzung der Mitarbeiter. Gesundheitsförderung ist Hauptmotiv. Wo wir auch überrascht waren, das war die Frage, welche Einzelmaßnahmen haben Sie durchgeführt? Wir haben einen bunten Strauß von Einzelmaßnahmen präsentiert. Im Hintergrund hatten wir das Konzept, was sind verhältnisbezogene Maßnahmen, was sind verhaltensbezogene Maßnahmen, um dann zu schauen, wo positionieren sich denn die Beschäftigten. Und Sie werden gleich sehen, das Verhältnis von verhältnisbezogenen Initiativen, verhaltensbezogenen Initiativen, also verhältnisbezogene, die im Bereich ergonomische Gestaltung der Arbeitsumgebung angesiedelt sind, das war Top 1. Flexible Arbeitsmodelle und Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf waren, wie wir auf der nächsten Folie sehen, ebenso stark wie verhaltensbezogene Maßnahmen. Ergonomie, können wir also festhalten, ist Top 1. Übrigens weit abgeschlagen Erweiterung von Handlungsspielräumen und Maßnahmen zur altersgerechten Arbeitsgestaltung. Das letzte, weit abgeschlagen Maßnahmen zur altersgerechten Arbeitsgestaltung, bitte ich mal im Kopf zu behalten, weil wir nachher sehen werden, die Betriebe glauben, dass der demografische Wandel die große Herausforderung ist und dass das ein aktuelles Thema ist. Wenn wir allerdings nach den Maßnahmen fragen, laufen die unter ferner Liefen. Die Top 3 der verhaltensbezogenen Maßnahmen. Allgemeine Unterweisungen zu Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Das wundert nicht. Wir haben vor dem Hintergrund des Arbeitsschutzgesetzes auch eine Verpflichtung zur Grundunterweisung. Das wird hier auch subsumiert sein. Angebote zur Stressbewältigung steht an zweiter Stelle und Angebote zur gesunden Ernährung. Weit abgeschlagen hier an letzter Stelle HR-Maßnahmen zur Förderung der Selbstverantwortung, zur Gesundheitsförderung am Ende. Die Folie, die uns Mut macht, und mitgenommen werden soll in die Betriebe, ist die Frage, welchen Stellenwert nimmt das betriebliche Gesundheitsmanagement in Ihrem Unternehmen aktuell in 5 und 10 Jahren ein? Auf einer Skala von -3 kein Stellenwert bis 3+ sehr hohen Stellenwert hat aktuell das betriebliche Gesundheitsmanagement noch keine sehr, sehr exponierte Position. Einen eher geringen mittelmäßigen Stellenwert. Aber wir sehen, prognostiziert unsere Befragten, sehen hier sehr viel Potenzial. In 5 Jahresscheiben wird betriebliches Gesundheitsmanagement einen immer höheren Stellenwert bekommen. Ich denke, das macht all denjenigen von uns, die sich mit dem Thema beschäftigen, Mut, weil, wie die Zahlen von eben gezeigt haben, eine intensive Beschäftigung ist dringend notwendig. Was sind die Zielgruppen des BGMs? Auch das war uns eine Frage wert, heute und in 10 Jahren. Heute stehen Führungskräfte, Angestellte und ältere Beschäftigte im Fokus in dieser Reihenfolge. In 10 Jahren ältere Beschäftigte, Führungskräfte und Angestellte. Will heißen, ältere Beschäftigte sind das Top-Thema in 10 Jahren und weisen auch die stärksten Zuwachsraten auf. Die Frage ist allerdings, inwieweit das bereits praktisch umgesetzt wird und ob das Know-how besteht, es auch entsprechend praktisch umzusetzen. Nachrücken im Sinne von stärkste Zuwachsraten, auch gewerbliche Arbeitnehmer und Beschäftigte mit Migrationshintergrund. Hier wurde offensichtlich von unseren betrieblichen Experten erkannt, dass wir immer mehr zu einem Einwanderland werden müssen und dass das auch eine zentrale Rolle im betrieblichen Gesundheitsmanagement spielen wird. Was sind die Themen des BGMs? Heute Top 1 betriebliches Eingliederungsmanagement, gefolgt von gesundheitsorientierter Führung und auch heute schon Top 3 psychische Erkrankungen, Burnout. Das werden die Themen sein in 10 Jahren, aber hier rückt etwas auch ganz schnell nach vorne auf Top 1, nämlich altersgerechte Arbeitsgestaltung. Auch hier die stärksten Zuwachsraten. Vor diesem Hintergrund möchte ich die beiden Themen altersgerechte Arbeitsgestaltung und psychische Erkrankungen im weiteren Verlauf etwas intensivieren. Was bedeutet das für die Praxis? Die Zeit wusste es schon 1995, Diktatur der Alten, Pest, Hunger und Krieg sind glücklich überwunden, nun sind die Alten da. Warum diese Nachricht in der Zeit? In der Tat, 1995, die demografische Entwicklung, es war abzusehen, wo wir heute sind. Wir dürfen alle nicht so tun, als käme der demografische Wandel so plötzlich wie der 24. Dezember. Wenn wir uns Statistiken hierzu anschauen, dann sehen wir auch, wie explosionsartig diese Entwicklung vonstatten geht. Lag 1991 noch der Anteil der Erwerbstätigen in Deutschland über 55 bei 36%, war er 10 Jahre später bei 40% und weitere 10 Jahre 2011 bei 60%. Das ist demografischer Wandel in den Betrieben, immer mehr ältere Beschäftigte. Wir haben dieses Thema dann auch in unseren Interviews vertieft. Wie gehen die Betriebe mit diesem Thema um? Und eine reife Nachricht schallt uns aus den Betrieben entgegen, nämlich die Erkenntnis zumindest von unseren Befragten, die sich so positionierte, dass sie weise sagten, altersgerechte Arbeitsgestaltung ist nicht altersgerechte Arbeitsgestaltung, ist nicht Arbeitsgestaltung für Ältere, sondern altersgerechte Arbeitsgestaltung bedeutet, im Laufe des Erwerbslebens unserer Beschäftigten eine Arbeitsgestaltung zu erlauben, die ihren jeweiligen Bedürfnissen in ihrer jeweiligen Altersspanne entspricht. Welche Werte haben Sie zu verschiedenen Lebensphasen? Was sind Ihre Einstellungen, Ihre Motivationen? Welche Kompetenzen haben Sie? Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in den verschiedenen Lebensphasen? Wie ist in den verschiedenen Lebensphasen Ihre Gesundheit, Ihre funktionelle Kapazität? Wenn wir das vertiefen, sind wir sehr, sehr schön in einem theoretischen Modell, welches von Professor Ilmarin vor rund 30 Jahren in Finnland entwickelt wurde, dem Haus der Arbeitsfähigkeit, mit einem Messinstrument dahinter, dem Workability Index, dem Arbeitsfähigkeit Index, mit dem diese Aspekte auch sehr gut messbar gemacht werden können. Die Frage, vor der wir aber dann stehen, ist in der Tat: Was bedeutet altersgerechte Arbeitsgestaltung auf der betrieblichen Ebene? Und ich habe Ihnen einfach mal ein paar Fragen mitgebracht, die Sie vielleicht selber mal für sich reflektieren, für die Aufgaben- oder Tätigkeitsebene. Welche Arten von Arbeiten eignen sich denn insbesondere für ältere, für jüngere Beschäftigte? Und was bedeutet das für die Personalentwicklung? Die Ebene der technischen Ausrüstung. Welche Gestaltungsprinzipien für Werkzeuge, einzig Hardware, Software, Maschinen, sind denn für Nutzer unterschiedlichen Alters optimal? Wie sieht es mit der Arbeitsumgebung aus? Was brauchen Ältere für Lichtverhältnisse? Was brauchen Ältere und Jüngere für eine Gestaltung des Arbeitsraums? Wie wirkt sich die soziale, familiäre Situation zum Beispiel oder auch kulturelle Faktoren auf die Arbeitsfähigkeit von jüngeren oder älteren Beschäftigten aus? Wie sieht es mit der Ebene der Arbeitsorganisation aus? Wie sollte die Arbeit organisiert sein, dass sich jüngere und ältere Beschäftigte innerhalb ihrer Arbeitsumgebung unter Nutzung verschiedener Arbeitsmittel bei der Erledigung ihrer Arbeitsaufgaben gegenseitig unterstützen und sich etwa einschränken oder gar belasten? Wir wissen zum Beispiel von einigen Studien, dass altersheterogene Teams, das wird ja häufig sehr schnell als Lösung in so einer Diskussion auf den Tisch geworfen, dass altersheterogene Teams bei Arbeiten, die relativ wenig Komplexität verlangen, zu höheren Fehlzeiten, zu höherer Fluktuation und zu geringerer Leistung führen, dass altersheterogene Teams nur ins Fliegen kommen bei relativ komplexen Aufgaben. Wissen wir das? Haben wir das genügend berücksichtigt? Und wie sieht es auf der Ebene der zeitlichen Organisation aus? Wie ist die Arbeitszeit, Dauer, Lage der Arbeitszeit, Verteilung der Arbeitszeit, verschiedene Altersgruppen am besten zu organisieren? Wie lange kann überhaupt jemand zum Beispiel Schichtarbeit leisten, ohne hochgradig gefährdet für Diabetes zu werden? Das sind Fragen, die uns vor diesem Hintergrund beschäftigen und ernste Themen, aber dieses kleine Bild, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, soll dieser Ernsthaftigkeit oder etwas Leichtigkeit einverleiben. Dieses Comic, was einfach deutlich macht, wie geht es am Anfang der Beschäftigten montags, wo enden sie freitags unter 30, wie ist die Entwicklung der über 30-Jährigen im Laufe, der unter 30-Jährigen im Laufe der Woche, und hier war die Moral von der Geschichte, wenigstens verstehen sie sich mittwochs. Wir haben auch das Thema Qualitative. Das Thema psychische Belastung, psychische Erkrankungen in unserer qualitativen Studie thematisiert mit viel Fingerspitzengefühl. Und die Rückmeldung aus den Betrieben war, salopp gesagt, in 50% der Betriebe ist es ein Thema, in 50% der Firmen ist es ein Tabu. Dieses Ergebnis deckt sich recht gut mit Ergebnissen des DRK-Gesundheitsreports 2013. Hier wurden Beschäftigte, DRK-Versicherte gefragt, kümmert sich Ihr Arbeitgeber um die psychischen Belastungen der Beschäftigten? Und hier sagten 44%, nein, von Seiten meines Arbeitgebers passiert hierzu nichts. 24, und dann sind wir bei unseren rund 70%, sagten, ja, es ist irgendwie Thema bei uns, aber ich weiß von keinen konkreten Maßnahmen. Nur ein Drittel wusste von konkreten Maßnahmen zu berichten. In Anbetracht der Entwicklungen ein schwieriges Ergebnis. Wir haben auch gefragt, wie nehmen denn die Beschäftigten das BGM wahr, die Maßnahmen um? Und hier war eine ganz häufige Antwort, ja, Maßnahmen werden gut angenommen, aber ebenso häufig kam auch der Satz, die Mitarbeiter sind sehr skeptisch gegenüber BGM. Mal so ein paar Zitate. Warum investiert mein Arbeitgeber auf einmal in meine Gesundheit? Der will mir doch nur Schlechtes. Ist das wieder so ein neuer Trick? Kommunikation, das kam aus den qualitativen Interviews heraus. Kommunikation wird als die besondere Herausforderung im Rahmen des BGMs genannt. Ich komme zur Zusammenfassung und Fazit. Trotz des demografischen Wandels, trotz steigender Arbeitsunfähigkeit, trotz einer Zunahme psychischer Erkrankungen sowie trotz einem Anstieg der Muskel-Skelett-Erkrankungen führen aktuell erst deutlich weniger als die Hälfte der befragten Betriebe Maßnahmen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement durch, konkret in unserer Studie 43%. Wenn wir uns überlegen, dass vor dem Hintergrund des Arbeitsschutzgesetzes, des Sozialgesetzbuches, betriebliches Gesundheitsmanagement ja nicht nur ein Nice-to-have ist, nicht nur Kür ist, sondern auch Arbeitgeberpflicht, denke ich, kann man schon sagen, beschreibt dies desolate Zustände. Immerhin scheint knapp ein Drittel der Befragten zumindest entsprechende Maßnahmen zu planen. Der Trend, so eine gute Nachricht, geht von der Nachsorge zur Prävention, aber auch das war die Rückmeldung aus den Interviews, auch viel Hilflosigkeit, viele Fragezeichen, wie gehen wir diese Themen an und diese Beispielfragen, die ich Ihnen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement im Vergleich der unterschiedlichen Altersgruppen einmal gestellt habe, vielleicht haben die bei Ihnen auch einmal ausgelöst, haben wir Antworten auf diese Fragen. Stärkere Professionalisierung, gerade zu den Themen altersgerechte Arbeitsgestaltung und psychische Erkrankungen, tut dringend Not. Viele Unternehmen haben die Zeichen der Zeit in puncto Mitarbeitergesundheit noch nicht erkannt. Aber, und ich versuche positiv zu enden, in den nächsten 5 bis 10 Jahren scheint Besserung in Sicht. Ich hoffe, Sie gehören zu denjenigen, die diese Verbesserung in Ihren Betrieben aktiv mitgestalten. Vielen Dank. Falls es Fragen gibt, ich glaube, hier gibt es keine Moderation oder so, sprechen Sie mich gerne an. Ich stehe noch zur Verfügung. Wir haben noch so 10 Minuten von unserer offiziellen Zeit dazu zur Verfügung.